Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Es ist ein Verhör in der Nacht. An Heiligabend, kurz vor Mitternacht, da wird die Philosophieprofessorin Judith verhaftet, weil sie ein Attentat geplant haben soll. Heiligabend, das Schauspiel von Daniel Kehlmann, stellt innerhalb von weniger als anderthalb Stunden die Frage, wie weit der Staat gehen darf, um Gefahr von der Gesellschaft abzuwenden. Sind die Freiheitsrechte des Einzelnen und das Sicherheitsbedürfnis aller überhaupt in Einklang zu bringen? Der Bestsellerautor Kehlmann jedenfalls, bekannt geworden unter anderem durch die Romane Die Vermessung der Welt oder auch Till, hatte die Absicht, mit dem Stück ein echtes Dilemma aufzuzeigen. Im Februar 2017 wurde Heiligabend in Wien am Theater in der Josefstadt uraufgeführt. Jetzt ist es in der Regie von Frank Linert Mondanelli am Theater Heilbronn in der Spielstätte Salon 3 zu sehen. In dieser Folge der Hörbühne wird der Regisseur uns seinen Regieansatz erläutern. Auch Dramaturgin Sophie Püschel trägt zur Einordnung des Stoffs bei. Außerdem haben wir szenische Ausschnitte mit Schauspielerin Judith Lilly Raab und Oliver Firit für Sie eingefangen. Herzlich willkommen beim Podcast. Ich bin Katja Schlonski und freue mich einmal mehr darauf, Sie in die Theaterwelt mitzunehmen. Ein schlichter Verhörraum, Kammerspielatmosphäre und die Uhr tickt.
Also nochmal.
Wo sind wir?
Gestern Nacht.
Sind Sie überhaupt Polizist?
Wo waren Sie?
Zu Hause.
Wer war bei Ihnen?
Mein geschiedener Mann.
Warum?
Warum?
Ja, warum? Sie haben sich scheiden lassen, er kommt trotzdem. Warum?
Er besucht mich manchmal.
Sie sind Freunde?
Ja.
Aha. Ja, ich weiß, man sagt, das ist möglich. Aber ist es das wirklich? Also, bei mir ist das nicht möglich. Nicht mit meiner Ex-Frau. Wir besuchen einander nicht. Wir trinken keinen Wein miteinander, nicht mal billigen. Sie nennt mich den größten Fehler ihres Lebens. Sie sagt, ich wäre ein schlechter Mensch. Sie sagt, ich hätte ihre Jugend gestohlen. Wenn man mich anschaut, möchte man gar nicht mehr leben. Wenn man meine Stimme hört, wird man traurig. Sie sagt, es fällt schwer, an die Gattung Mensch zu glauben, wenn man weiß, dass es so etwas wie mich gibt.
Zu wem sagt sie das?
Zu jedem, der fragt. Auch zu vielen Leuten, die nicht fragen. Sie sagt es sogar, wenn sie alleine ist.
Wenn sie allein ist?
Ja, sie denkt, ich höre das. Sie denkt, ich habe überall in ihrer Wohnung Mikrofone versteckt.
Und? Haben Sie?
Ich bitte Sie. Ich weiß es, weil es mir unsere Tochter erzählt. Ich habe keine Mikrofone im privaten Gebrauch, das ist verboten.
Ach, verboten ist das.
Noch herrschen Recht und Gesetz.
Ach.
Noch haben das Ihre Freunde nicht abgeschafft.
Er ist wirklich ziemlich unter Druck und das nicht nur zeitlich. Thomas, der Ermittler. Und er hat es mit einer klugen Frau zu tun, nämlich Judith. Frank Linert Mondanelli sieht in der Philosophieprofessorin einen Menschen, der nicht vom Fanatismus, sondern von Moral getrieben wird. Der Stückaufbau, hochspannend.
Also Psychothriller würde ich schon sagen, in dem Stile eines Duells der beiden Hauptfiguren, die sozusagen mal im Hochstatus, mal im Tiefstatus sich befinden. Und da schlagen die Amplituden sehr aus. Und im Sinne des Ausgangs, der ja offen bleibt, ist es auch spannend sozusagen für den Zuschauer. Ein sehr lebendiges Hörspiel.
Dieses Stück ist ja auch in seiner Verhörform sehr speziell aufgebaut.
Ja, sicher. Kehlmann muss wohl da auch in der Recherche sehr gründlich gewesen sein. Es ist ja klar, derjenige, der verhört vor dem vermeintlichen Opfer sitzt, der wendet natürlich alle möglichen psychischen Tricks an oder auch im Sinne des Mürbemachens, ein Geständnis zu entlocken.
Hat Judith gemeinsam mit ihrem Ex-Mann eine Bombe an einem zentralen Ort deponiert, die an Heiligabend um Mitternacht hochgehen soll? Und woher weiß der Ermittler so viel über ihr Vorleben? Kehlmanns Anliegen?
Der Staat als Überwachungsstaat sozusagen in jeder Hinsicht, das war auch sein Thema. Oder wie er das entblättert und auch entlarvt, wenn man der Judith, also die Hauptdame, die sich dem Verhör stellen muss als solches, wie sie darüber erfährt, dass ihre Biografie fast lückenlos über Jahrzehnte fast festgehalten wurde und sozusagen also sie unter Beobachtung steht. Und das ist ein einfaches, ist natürlich mit unseren Smartphones, können sie uns anklicken, wie wir nur wollen. Wir sind Gläsern. Also das, glaube ich, hat Kehlmann auch sehr interessiert, das mal sozusagen in dieser Art Kammerspielform zu entblättern und dem naiven Zuschauer vorzuführen.
Du hast eben schon gesagt, das ist ein Duell. Also wir haben eine Terrorverdächtige und den Polizisten, der sie verhört. Ist das ein Duell auf Augenhöhe?
Unbedingt, unbedingt. Die Hauptentdeckung ist, sie ist ja von Hause aus eine Philosophin und er ist ein Hobbyphilosoph. Das ist für mich eine sehr humorige Entdeckung auch, weil er sozusagen über sein eigenes Dasein sozusagen reflektiert. Ist sicher auch als Trick wieder zu erkennen, die Frau Professorin möge sich doch auch mal äußern und sozusagen, aber das bleibt auf Augenhöhe.
Sobald Leute wie Sie irgendwas über einen wissen, verwenden Sie es gegen einen. Ihnen ist doch alles recht in Ihrem Hass.
Meinem Hass?
Auf den Staat, auf die Ordnung. Also auf mich.
Sagen Sie mir endlich, warum ich hier bin. Bin ich Zeugin oder bin ich verhaftet? Kann ich einen Anruf machen?
Ich habe mir das ja genauso wenig ausgesucht wie Sie. Es ist Weihnachten, ich könnte daheim sein.
Bei Ihrer Tochter?
Nein.
Weil Ihre Tochter bei Ihrer Ex-Frau ist.
Und Sie? Wo wären Sie Heiligabend um 22:45, wenn wir Sie nicht aus dem Taxi geholt hätten? Wo wären Sie jetzt?
Das wissen Sie bestimmt auch.
Klar, Thomas, der Ermittler, weiß fast alles.
Er vernimmt sie im Bemühen, den Staat und die Bevölkerung vor Terror zu schützen. Was ist er für ein Typ? Wie würdest du ihn beschreiben?
Der typische Vertreter der Staatsmacht, Staatsorgan. Er verschanzt sich natürlich hinter den Methoden, also Sonderrechte. Er hat sein Selbstverständnis, sein Berufsverständnis, wenn man so will jetzt, ist, er schützt Menschen, wo andere Menschen, die bereit sind, sozusagen ihr Leben hinzugeben, um Störungen im Ablauf, wie heißt es schön, das System zu schützen. Und die Frage ist von der anderen Seite sozusagen, die Aktivistin meint ja, das System gehört zu einer Veränderung. Das lehnt er natürlich ab. Er meint natürlich auch, klar, ich erkenne, das könnte ein schlechtes System sein, aber wir müssen es bewahren und erhalten und dafür ist jedes Mittel auch recht.
Und er unterstellt ihr, dass ihr auch jedes Mittel recht ist, um dieses System zu unterwandern?
Ja, natürlich. Das ist ja dann oftmals, wenn man vom Duell spricht, ist ja auch eine Pattsituation. Und da geraten sie beide in Zäsuren oder in Pausen und schauen sich in die Augen und keiner weiß die Lösung. Jetzt.
Sie ist Philosophieprofessorin und ist ganz harmlos eigentlich auf dem Weg zur Heiligabendfeier mit den Eltern. Und wurde von der Polizei offenbar nach umfangreichen Vorermittlungen eben aus dem Verkehr gezogen, im Sinne des Wortes. Sie vertritt eine höchst gewagte These. Manchmal brauche es eine Erschütterung, die alle hören können, um ein gesamtgesellschaftliches Umdenken zu ermöglichen.
Sie vertritt natürlich die Ansicht, dass es ein Ruf, ein lauter Ruf wäre, der sozusagen zum Wachsein auffordert. Ich glaube nicht, dass sie um Gottes Willen Menschenleben opfern will.
Wovon siehst du sie getrieben? Sie ist ja schon überzeugt von einem Gedanken, den sie eben über diesen Franz Fanon eben aufgenommen hat. Da geht es um die Kolonialisierung der Menschheit. Wohin treibt sie das?
Reich und arm und Ausbeutung. Sie bringt deutlich zum Ausdruck, dass sie das Dilemma unserer Welt ist, die Ausbeutung.
Ich kenne alle ihre Aufsätze. Einen so treuen Leser wie mich werden sie nie mehr finden. Ich habe sogar Ihre Habilitation über
Franz Fanon?
Genau. Mit TZ. Was soll denn das? Franz mit TZ.
Die haben Sie gelesen?
Hab ich. Die ganzen 764 Seiten von Franz Fanons Konzept der revolutionären Gewalt. Und ich hatte nur einen Tag Zeit.
War es schlimm?
Sparen Sie sich Ihre Arroganz. Langweilig war es. Nicht kompliziert. Nicht schwer zu verstehen, einfach nur langweilig. Sie und Herr Fanon machen sich Sorgen über Reich und Arm. Als hätte diesen Unterschied noch nie irgendjemand festgestellt. Sie wünschen sich die Welt besser. Ja, wer nicht?
Bei Fanon geht es um den Kolonialismus und die Rechte der Unterdrückten.
Zu Gewalt zu greifen.
Ja.
Zu Gewalt.
Ja.
Ja, und da ist es wieder. Das große Wort Gewalt. Deswegen wollten Sie wahrscheinlich nach Südamerika. Die Unterdrückten dieser Erde. Haben Sie die wirklich gefunden? Waren die in Bolivien?
Um die Unterdrückten der Erde zu finden, reicht es hier, auf die Straße zu gehen.
Mit Dramaturgin Sophie Püschel spreche ich über die beiden Pole in diesem Stück, Judith und Thomas, beides starke Charaktere.
Also er lässt diese beiden Charaktere aufeinander clashen, die, wie schon erwähnt wurde, ja zwei Akteure auf Augenhöhe sind. der Clou oder das Besondere an dem Stück ist ja, dass man im Stück immer hin und her geworfen wird, auf wessen Seite schlage ich mich. Die Argumentation von Thomas als Ermittlungsbeamter, der die Aufgabe hat, den Staat, die Gesellschaft zu schützen und deshalb den Verdachtsfällen nachgehen muss, ist verständlich und nachvollziehbar. Gleichzeitig haben wir mit der Philosophieprofessorin Judith eine Figur, die eben auf diese Frage der ungerechten Verteilung der Ressourcen aufmerksam macht. Und da aber nun diesen Punkt der Gewalt einführt, zumindest, und das bleibt ja im Stück offen, sie macht es in ihren Seminaren und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit theoretisch. Und im Stück bleibt ja unklar, existiert diese Bombe? Wird die Bombe, wenn sie existiert, tatsächlich explodieren? Ist es nur ein Gedankenexperiment, was provozieren soll? Oder gibt es diese Bombe eben tatsächlich? Und man ist bis zum Schluss hin und her gerissen und Kehlmann macht es in dem Sinne geschickt, dass man bis zum Schluss eigentlich nicht unbedingt definitiv entscheiden kann, auf wessen Seite man sich schlägt. Er macht die Komplexität dieser Fragestellung sichtbar, dass es natürlich die Freiheitsrechte des Einzelnen in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat geben muss, die geschützt werden. Es gibt aber auch ein Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft, für das auch Sorge getragen werden muss. Das sind sozusagen die großen Widersprüche, die wir auch natürlich durch die Corona-Krise noch mal ganz anders diskutiert haben oder noch mal viel hitziger wieder zur Debatte stehen, aber die natürlich durchgängig als Komplex in einer Demokratie verhandelt werden müssen. Und zum anderen eben der Themenkomplex der Figur Judith, die eben mit der Frage der Verteilungsgerechtigkeit da noch mal einen anderen Punkt anführt. Und beide Themenkomplexe werden sozusagen aufgemacht und werden ausgehandelt, ohne dass am Schluss definitiv entschieden wird. Und das finde ich eigentlich die Stärke des Stückes. Also dass es nicht in dem Sinne klassischerweise den moralischen Zeigefinger erhebt. Natürlich klagt die Figur der Philosophieprofessorin an, legt den Finger in die Wunde. Das tut aber auf der anderen Seite auch der Ermittlungsbeamte. Und dieses Hin- und Hergerissensein und dass es am Schluss viele Fragen da sind, das Diskursfeld aufgemacht wird, das finde ich die Stärke des Stückes.
Wenn man ihn als Autor von Theaterstücken fassen möchte, was lässt sich zu ihm anmerken? Also er hat ja mehr Prosa geschrieben als Bühnenwerke. Befasst er sich in seinen Stücken oder orientiert er sich in seinen Stücken eng an gesellschaftspolitischen Realitäten?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Heiligabend ist ja sein drittes Stück. Vielen ist das ja, glaube ich, so nicht bekannt, dass er neben Prosa-Werken, für die er ja vorwiegend bekannt ist, auch Theaterstücke geschrieben hat. Und ich finde, gerade bei Heiligabend spürt man, dass er das sehr umfangreich recherchiert hat, so wie man das aus seinen Romanen, sei es jetzt Vermessung der Welt oder Till, dass man in diesen Romanen merkt, dass sich der Autor wirklich sehr, sehr intensiv mit der Zeit der Welt beschäftigt hat, um dieses Panorama, dieses literarische Panorama zu schreiben. Und auch das spürt man in Heiligabend, also dass er sich sehr intensiv mit den Fragen der Verhörmethoden, mit Fragen der Terrorismusbekämpfung, aber auch mit diesem Exkurs der Philosophieprofessorin zu Frantz Fanon genau recherchiert hat und sehr genau versucht hat, System und Systemkritikerin der sehr klug und gut gebaut aufeinanderprallen zu lassen und mit ihnen zwei Prinzipien kämpfen zu lassen. Und das, glaube ich, macht die Qualität des Stückes aus.
Ich würde gerne noch mal zu diesem Frantz Fanon eben nachfragen. Das Stück bietet ja die Folie zum Schlagabtausch zwischen System und Systemkritik. Und Kehlmann zieht dann eben diesen Systemkritiker hinzu, der ein Manifest der Dekolonisation geschrieben hat. Frantz Fanon, der viele Freiheitskämpfer auf der ganzen Welt begeistert hat, dem auch Gewaltverherrlichung vorgeworfen wurde mit diesem Manifest, das er geschrieben hat. Ich glaube, das war Anfang der 60er Jahre. 61, die Verdammten dieser Erde. Was hat es mit diesem Manifest auf sich?
Frantz Fanon wurde 1925 auf der Karibikinsel Martinique geboren, Teil des französischen Imperiums damals, und hat damals als junger Mann schon erlebt, dass die weiße Kolonialmacht eigentlich das Leben auf dieser Insel bestimmt, obwohl sie in der Minderheit waren. Und das ist sozusagen eine Grunderfahrung seines Lebens gewesen, als er dann im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat für Frankreich, hat er auch da innerhalb der Armee Rassismus und Diskriminierung erlebt. Das ist sozusagen die Grunderfahrung, die dann dazu geführt hat, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er dann studieren, ist Psychiater geworden und hat eine Psychiatrie in Algerien geleitet. Eigentlich mitten im Algerienkrieg war er dort, hat sich da auch stark gemacht für die algerische Unabhängigkeit und hat in dieser Zeit als Psychiater sich sehr intensiv damit beschäftigt, welche sowohl körperlichen Schäden, die der Kolonialismus hinterlassen hat, und zwar über viele Generationen, transgenerationell sozusagen weitergegeben wird, als auch vor allem psychische Schäden und was das sozusagen über viele Generationen mit einer Bevölkerung macht, die Unterdrückung, Diskriminierung erlebt hat, die erleben musste, wie die eigene Kultur marginalisiert wird oder auch ausgebeutet wird. Und seine Idee, sein Konzept war zu sagen, um eine Form von Selbstermächtigung wiederherzustellen, war für ihn die Idee, dass Gewalt auch ein heilsames Mittel sein kann. Dass, wenn man über viele Generationen Gewalt erfahren hat, die sich eben in Körper und Seele eingeschrieben hat, dass man nur wieder zu einem Selbstbewusstsein und zu einer Stärke zurückfinden kann, wenn man selbst zur Gewalt greift. Das ist zumindest seine These. Und darauf greift letztendlich, also auf Gewalt als revolutionäres Mittel, greift dann Judith, die Philosophieprofessorin, in ihrer Habilitationsschrift zurück und untersucht eben genau diese Frage, ob die Unterdrückten der Erde, die es nicht nur natürlich in den ehemaligen Kolonien, sondern natürlich auch in der westlichen, in unserer westlichen Welt gibt, ob man auf diesen Umstand nicht wiederum auch nur mit Gewalt aufmerksam machen kann. Und also da ist sozusagen der Gedanke noch mal ein bisschen ein anderer. Sie spricht von Gewalt als Zeichen, um ein Zeichen zu setzen, um auf diese Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse, die sich ja bis heute fortschreiben, Arbeit in Billiglohnländer verlegen, Natur zerstören in anderen Ländern und da das Leben unmöglich machen, Flüchtlingsströme entstehen und so weiter. Auf diesen Umstand, auf diese Verteilungsungerechtigkeit, wie sie es auch nennt, auf die ungerechte Verteilung von Arm und Reich, dass der Reichtum des Westens eben auf dieser Jahrhunderte andauernden Ausbeutung letztendlich basiert, will sie aufmerksam machen. Und dazu schreibt sie ein Manifest, was gefunden wird auf ihrem PC. Aber auch da macht das Stück nicht ganz klar, ist es eben auf einer rein theoretischen Ebene, diese Androhung von Gewalt, oder hat sie tatsächlich gemeinsam mit ihrem Ex-Mann eine Bombe gebaut, die tatsächlich am 24.12. 24 Uhr explodieren wird.
Also es geht um Ausbeutung, um Unterjochung.
Unterjochung, genau.
Und um Bereicherung auf Kosten der Ärmeren. Also das
Unterdrückung sozusagen einer großen Bevölkerungszahl. Sie spricht ja in dem Stück auch, was passiert in den afrikanischen Staaten. Niger, Uranabbau, das Land geht zugrunde sozusagen, weil ganze Ländereien sind verseucht von diesem Uranabbau. Und klar, da ist also nichts mehr möglich. Und das wird ja hinlänglich auch verschwiegen, was da passiert.
Und wer die Verantwortung dafür trägt.
Und wer die Verantwortung trägt. Also die Globalisierung der Welt und ganze Konzerne, die sozusagen alle ihre Produktionsstätten ausgelagert haben, um dort auf billigste Weise sich zu bereichern, letztendlich.
Welche aktuellen Bezüge stecken in diesem Text? Es kommen uns natürlich allen auch die Anschläge unterschiedlichster Art auf Weihnachtsmärkten, im Bataclan, in den Sinn, islamistische Anschläge. Nimmt das Stück Bezug darauf?
Kehlmann 2017 hat das geschrieben. Klar hat er das sozusagen im Hinterkopf gehabt oder es hat ihn sozusagen auch ungeheuer bewegt. Jetzt ist wieder das, sagen wir mal, die krasse Entwicklung. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Stück, wollen es zur Aufführung bringen und um uns herum bewegt sich die Welt wieder auf einem so radikalen und gefährlichen Pfad, was wir uns nicht ausdenken konnten. Und bei den Proben kommt das natürlich, sagen wir mal, uns auch hoch, oder der Zuschauer wird garantiert doch die Assoziationen haben zum Gegenwärtigen.
Die Sache ist die, wir haben Sie zu einem Gespräch gebeten und Sie sind gekommen, wir wissen das zu schätzen, aber...
Machen Sie auf!
Sollten Sie das Gespräch ausgerechnet bei der Frage, wo ist die Bombe, abbrechen, so bedeutet das, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen. Sie sehen ja, es ist gleich soweit. Der 24. Dezember, Mitternacht.
Wenn ich nicht verhaftet bin, müssen Sie mich gehen lassen.
Wenn Sie nicht verhaftet sind.
Sie haben gesagt, ich bin nicht...
Noch nicht.
Sie meinen, ich bin nicht verhaftet, solange ich freiwillig bleibe. Aber wenn ich darauf bestehe, zu gehen...
Dann müssten wir Sie verhaften.
Ja, dann tun Sie das.
Das wäre nicht gut. Für uns alle. Es sieht vor Gericht viel besser aus, wenn Sie kooperiert haben.
Verhaften Sie mich oder lassen Sie mich gehen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Noch sind nicht alle Regeln aufgehoben.
Bei konkreter Gefahr dürfen wir jetzt sehr viel. Eine Menge Leute sind ihretwegen vom Weihnachtsbaum weggerufen. Leute, von denen jeder lieber bei seiner Familie wäre.
Alles meinetwegen?
Alles ihretwegen. Seit heute Nachmittag. Um 17 Uhr haben wir ihr Passwort geknackt. Um 17.30 Uhr hatten wir den Text auf der Festplatte gelesen. Um 17.45 Uhr trat der Terroreinsatzplan in Kraft.
Und ich wurde aus dem Taxi geholt.
Um 22.08 Uhr. Hätte schneller gehen sollen, gebe ich zu.
Wie würdest du das beschreiben, was er uns mit diesem Stück auf den Weg geben möchte?
Er gibt Nadelstiche. Er will aufmerksam machen und aufwühlen, glaube ich. Sozusagen. Er hat nicht die Lösung. Gar nicht. Er bereitet einen Saatboden, einen Acker. Der kann der Zuschauer sich nicht entziehen, diesen Fragestellungen. Weil die Frage müssen immer wieder gestellt werden.
Gleichzeitig macht aber Kehlmann klar, das Problem ist wiederum auch so komplex, dass man dafür keine einfachen Lösungen findet. Und die Bombe ist nicht die Lösung. Und letztendlich weiß das die Philosophieprofessorin Judith ja auch, die Bombe ist nicht die Lösung. Die Bombe ist, wenn es überhaupt etwas ist, dann ist es ein Zeichen, mit dem man endlich wieder ein Bewusstsein dafür schafft, für etwas, was uns eigentlich klar ist, was wir aber gerne verdrängen. Und im Stück wird zumindest nicht eine konkrete Lösung durch die Figur Judith angeboten, sondern ihr geht es eigentlich erstmal darum, diesen Komplex überhaupt wieder zu diskutieren und sichtbar zu machen und um dann vielleicht zu einer Lösung zu finden. Aber wie ihre jetzt konkret aussieht, erzählt das Stück nicht.
Dann besorgen Sie mir einen Anwalt.
Heiligabend.
Es ist mein Recht, das haben Sie gesagt.
Das ist Ihr Recht, aber ich habe keine Zeit. Um Mitternacht explodiert eine Bombe.
Um Mitternacht werden Sie sehen, dass nichts explodiert. Besorgen Sie mir einen Anwalt.
Wir kümmern uns darum, wenn wir hier fertig sind.
Wann sind wir fertig?
Wenn die Bombe entschärft ist.
Es gibt keine Bombe.
Dann brauchen Sie keinen Anwalt.
Es ist mein Recht.
Ja, aber ich habe auch Rechte. Zum Beispiel das Recht, Ihre Rechte hinten anzustellen, wenn Gefahr im Verzug ist.
Aber es gibt keine Gefahr.
Ja, gut für Sie, schlecht für mich. Aber wenn die Bombe explodiert, wäre das noch schlechter für mich. Wir rufen den Anwalt später an. Sie verweigern jetzt nicht die Aussage.
Daniel Kehlmann, Heiligabend in der Regie von Frank Linert-Mondanelli, zu sehen im Salon 3 am Theater Heilbronn. Ich bedanke mich nun bei Ihnen noch heute wieder für Ihr Interesse an der Hörbühne. In zwei Wochen geht's hier um den guten Ton mit Alex Hoffmann, Tonmeister am Theater Heilbronn. Bis dahin, machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.